Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Herr Gebauer, Sie sind zugeschaltet heute aus Köln. Ich grüße Sie nochmal.
Ja, schönen guten Tag, Frau Dittmer.
Wir beide sind sportaffin und Sie sitzen ja auch noch in der richtigen Stadt heute.
Ja.
Köln, die Stadt, die man heute nicht so einfach übergehen kann, wo der erste FC Köln heute Bayern München empfängt. Haben Sie heute schon was gespürt vom Vorstadtfieber in der Stadt?
Ich war noch nicht in der Stadt. Wir wohnen ein bisschen außerhalb am Rhein und dahin kommen auch keine Fußballfans.
Mhm. Reden wir später in jedem Fall ausführlich drüber. Köln ist die eine Stadt, Dortmund die andere, die heute wichtig ist. Abseits dessen, was bewegt Sie denn noch in diesen Tagen?
Ist das, was in der Politik passiert, dieses Hickhack in der Politik, was mir sehr viel Pein verursacht, weil es mit Politikern geschieht, die ich eigentlich schätze und von denen ich hoffe, dass sie auch beim Publikum ankommen können. Das tun sie aber nicht. Und sie machen auch Fehler. Und das sind so Sachen, die würgen an manchmal ein kleines bisschen. Auch wie Parteien sich ineinander verkeilen und wie dann wiederum das Publikum, also in diesem Fall die Wähler oder Befragten bei Umfragen, darauf reagieren. Man kann ja sagen, Streit in der Politik ist eine Sache, die müssen wir hinnehmen. Das klärt auch manchmal Dinge. Ich glaube, hier werden auch sogar Fronten deutlich geklärt. Das muss man hinnehmen. Da muss man nicht gleich alles verdammen und meinen, die Leute reißen sich gegenseitig die Haare aus oder sowas. Mhm. Also dieser Stil gefällt mir nicht und auch die Art und Weise, wie es aufgenommen wird vom Publikum.
Und über Einzelheiten reden wir denn gleich noch. Wir sortieren wie immer politische Themen der Woche und dazu gehört auch diese Woche wieder, muss man sagen, die Heizungsdebatte. Sie hören Studio 9, der Tag im Deutschlandfunk Kultur mit dem Philosophen und Sportsoziologen Gunter Gebauer. Und wir reden über die Geschichte vom Heizungsgesetz, das ja eigentlich Gebäudeenergiegesetz heißt. Sie nimmt eine neue Wendung, denn nach all den Streitereien der letzten Woche will Bundeswirtschaftsminister Habeck nun nachbessern. Nach einem Interview, das er jetzt den Zeitungen der Funke Mediengruppe gegeben hat, könnten Hausbesitzer beim Umstieg auf eine klimafreundlichere Heizung nun doch mehr Zeit bekommen. Bringt jetzt eine zeitliche Staffelung unter anderem ins Spiel ab dem 1. Januar. Also erstmal nur der Umstieg für Neubauten. Herr Gebauer, wie haben Sie diese ganze Debatte wahrgenommen?
Ich fand es ziemlich schrecklich, muss ich sagen. Das begann ja damit, dass der erste Entwurf, also eine ganz grobe Fassung des Gesetzes, durchgestochen wurde aus dem Kabinett. Das ist eine ganz widerliche Angelegenheit, dass man völlig unfertige Dinge, die noch in der Diskussion sind, schon mal an die Zeitung gibt. Und diese Zeitung ist natürlich in diesem Fall die Bild-Zeitung. Also die das sofort benutzt hat und so getan hat, als sei es das fertige Gesetz. Das ist natürlich wunderbar, wenn man der Regierung, vor allen Dingen Robert Habeck, ein Feuer unterm Hintern anzünden will, dass man dann sagt, also sie müssen jetzt alle ihre Heizung austauschen. Und das bis zum 1. oder so ähnlich und das Ganze dann noch Habecks Heizungshammer nennt, Alliteration, germanischer Stabreim, das ist wieder alles drin, was diese Zeitung auszeichnet. Davon ist ja so nicht viel wahr. Nun muss man aber sagen, die Kommunikation von Seiten Habecks, aber überhaupt der Bundesregierung, war miserabel. Und dann kam noch hinzu, dass sich das Ganze verknüpfte mit einem Skandal um den Staatssekretär Greichen, der für Freunde, muss man sagen, wird ja dauernd Familienangehöriger aus dem Trauzeugen gemacht. Das ist es ja zweifellos nicht, aber ein Freund ist das, der eine Stellung bekommen hat von einer Kommission, in der Herr Greichen persönlich gesessen hat. Ist sehr schlecht. Das darf nicht passieren in der Politik, vor allen Dingen auch nicht mit den Grünen, die da auf die Regeln pochen, völlig zu Recht. Aber was sie selber da gemacht haben, ist nicht in Ordnung.
Ist sehr schlecht, sagen Sie. Das ist vielleicht für manche fast zu freundlich formuliert. Habeck hat es letztendlich eingestanden. Ist auch nicht das erste Mal, dass er Fehler insgesamt politisch eingesteht. Denken wir an die Gasumlage, da war das auch schon so. Jetzt kann man sagen, solange ein Politiker so offen und ehrlich redet wie Robert Habeck, alles kein Problem. Man könnte aber auch sagen, irgendwann ist mal genug.
Ja, muss man aber hier sehen, es ist eine ganz komplizierte Sache. Und es ist ein Riesenprojekt einer Dimension, die wir so noch nicht hatten. Und der Architekt dieses Projekts, das war ja Greichen, der macht sich gleichzeitig angreifbar durch einen politischen Fehltritt, den man auch nicht hinnehmen kann. Also im Grunde genommen hätte Habeck gleich sagen müssen, der muss weg. Das Problem war nur, Greichen war für diese Aktion, für dieses große Vorhaben, der absolut wichtigste Fachmann. So, da ist aber jetzt Klarheit geschaffen worden. Greichen ist aus der Politik getrieben worden. Es ist ein neuer Staatssekretär. Ich weiß nicht, ob er schon benannt worden ist.
Philipp Nimmermann, jetzt, ja.
Nimmermann macht überall eine beste Presse, auch ein großer Fachmann, viel sanfter, viel besser in der Kommunikation und flexibler in seinen Lösungen. Das sieht man ja an dem, was Habeck jetzt vorgetragen hat. Ich glaube, jetzt sind ganz wichtige Dinge, die ja vor allen Dingen von dem Koalitionspartner der FDP moniert worden sind, in einer Liste, die dann vollmundig angekündigt wurde, als 100 Fehler oder 100 Verbesserungen. Das geht ja auch so nicht.
Das ist ja jetzt die Frage, ob jetzt wirklich alles gut wird. Habeck hat gesagt, er nimmt die Kritik und die gesellschaftlichen Sorgen auch wieder ernst. Auch das war schon Thema bei der Gasumlage. Auf der anderen Seite, da bin ich jetzt mal wieder auf der Seite von Robert Habeck, der Mann hat es ja auch nicht leicht. Es ist dieses Dilemma, was man hat, wenn man gute Klimapolitik machen will. Darüber haben wir in der Vergangenheit schon ganz oft geredet, dass es die ja eigentlich zum Nulltarif einfach nicht gibt. Und wir auf der einen Seite immer wieder darüber reden, wie langsam alles vorangeht und auf der anderen Seite sich aber anscheinend auch nicht alle ehrlich machen wollen, dass das auch was kostet, auch für uns als Gesellschaft, ja, und zwar für alle, oder nicht?
Ja, man hat das Gefühl gehabt, damit hat niemand richtig gerechnet. Also es sind, wenn man bis heute die Befragungsergebnisse sich anschaut, 66% dafür, dass solche Veränderungen geschehen müssen, auch der Austausch von Heizung. Aber in dem Moment, wo klar wird, das muss jetzt bald passieren und jetzt muss man irgendwie mal rangehen und eine neue Heizung möglicherweise konzipieren, bis dahin war noch nicht klar, bis wann, hört die Sache mit der Gemütlichkeit auf und das Klima wird plötzlich sekundär. Also das ist etwas, was man aber auch hätte antizipieren können. Das ist ja klar, wie Sie sagen, das ist nicht zum Nulltarif zu haben. Es sind außerdem riesige Vorhaben, wenn man bedenkt, dass alle Neubauvorhaben ab 2024 mit klimaneutralen Heizungen ausgerüstet werden müssen, ist das ja gewaltig. Erst müssen die da sein, dann müssen die Handwerker da sein, dann muss das bezahlbar sein. Der Bau murrt, es geht nicht genügend Leute, es gibt nicht genug Material und so weiter. Das ist ja nun keine ganz große Überraschung.
Also dieses Dilemma wird bleiben, man muss es vielleicht besser kommunizieren.
Man muss auf jeden Fall besser kommunizieren, man muss die ganzen Bedingungen vorher mal genauer sich anschauen, das ist offenbar nicht so recht passiert. Man kann das auch nicht in die Hand von einem Bolldotzer, so wurde ja dieser Staatssekretär Greichen genannt, geben und darauf vertrauen, dass der das schon irgendwie durchboxt. Das wird ja nichts. Auch mit der Gegnerschaft. Die Gegnerschaft besteht ja nicht nur aus der Bild-Zeitung, sondern eben auch aus Hausbesitzern, auch aus ehrlich an Klima interessierten Hausbesitzern, die nun plötzlich sehen, dass sie vielleicht fünfstellige Beträge aufbringen müssen, um ihre Heizung zu erneuern. Das muss man sich vorher überlegen, dass das eine enorme Zumutung für das Publikum ist. Kommt hinzu, dass der Koalitionspartner FDP ja nun alles andere als ein freundlicher Koalitionspartner war, sondern er war plötzlich die schärfste Oppositionspartei. Das hat die Sache nicht gerade erleichtert. Die CDU wiederum hat zu Recht kritisiert, aber sie hat keinen einzigen Vorschlag gemacht. Das macht die Sache auch nicht besser.
Wir reden über die letzte Generation. Aus Liebe zum Leben baden Kunstgemälde in Kartoffelbrei und Tomaten, werden Häuser beschmiert, Straßen blockiert und geklebt, wo es geht, sich selbst auf den Asphalt, an Laternenpfähle, auf und unter Autos. Alles friedliche Proteste gegen das Klima, sagen die Aktivisten. Das sehen manche mittlerweile anders. Mitte der Woche gab es eine bundesweite Razzia wegen des Verdachts der Bildung und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Herr Gebauer, Ausgangspunkt dafür waren zahlreiche Anzeigen aus der Bevölkerung. Maßlos übertrieben, diese Razzia, oder gerechtfertigt?
Also ich finde es maßlos übertrieben, wenn man den Anlass richtig betrachtet. Was sich die letzte Generation leistet, ist etwas, was teilweise, wenn man selber mal in eine solche Aktion gerät, unerträglich ist. Also ich habe das auch schon erlebt, dass ich auf Züge gewartet habe, stundenlang, kam nicht, weil da wieder jemand auf den Gleisen festklebte oder der Zug ist auf freier Strecke stehen geblieben, weil der Zug nicht einfahren konnte in den Bahnhof. Das ärgert einen maßlos, das ist klar, kommt man aber irgendwie dann doch drüber hinweg. Das Beschmutzen von Kunstwerken ist ja eher symbolischer Charakter, weil die sind ja geschützt durch Glas, ja spezielles Glas. Aber ich finde das natürlich auch unerträglich, dass man sich dann sozusagen die Insignien bürgerlicher Hochkultur vornimmt und dann da Erbsensuppe gegen knallt oder irgend sowas oder Kartoffelbrei. Das ist ärgerlich, stört, verletzt die Gefühle, den Zeitplan und so weiter. Aber kriminelle Vereinigung, also gleiche Stufe, auf die gleiche Stufe zu stellen, wie die RAF oder die Mafia, ist maßlos übertrieben.
Ja, dieser Vergleich zur RAF, der wird jetzt auch immer schnell wieder bemüht. Den finde ich auch schwierig. Und ich habe tatsächlich auch den gleichen Eindruck am Anfang gehabt, Razzia, was? Und mir das dann aber auch nochmal genauer angeschaut. Es geht ja auch, muss man jetzt sagen, erstmal um Ermittlungen und den Verdacht. Und wenn ich höre, da wird der Zaun am Flughafen BER zerschnitten. Man verschafft sich Zugang zum Sicherheitsbereich dadurch. Dann in der Raffinerie Schwedt wird einfach mal ein Ventil zugedreht. Und dann, das ist, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, noch nicht bewiesen, soll auch versucht worden sein, die Ölpipeline Triest-Ingolstadt zu sabotieren. Da kann man schon auf andere Gedanken kommen und denken, naja, ist vielleicht richtig, da mal genauer hinzuschauen oder
ja,
nicht?
Ja, das auf jeden Fall. Also was ich gesagt habe, soll ja nicht das verharmlosen, was die gemacht haben und sagen, das sind Jugendliche, die schlagen mal über die Stränge oder so. Das wäre ja eine ganz falsche Einschätzung. Sie haben ein Anliegen, das ist in Ordnung, wir teilen ja auch viele Bundesbürger, aber es wird durchgeführt mit Methoden, die man verurteilen muss, die scheußlich sind, die auch nicht dazu beitragen, dass man sich für Klimaziele einsetzt. Das ist ja das, was man ihnen vorwerfen muss. Und wenn sie dann auch noch in die Nähe von Straftaten kommen oder wirklich schwere Straftaten verüben, dann ist klar, dass sie sich damit strafbar machen, vor den Richter gehören und alle Konsequenzen zu tragen haben.
Ja, und Ziel der Razzien war, Beweismittel zu finden. Könnte man also sagen, ist in Ordnung.
Ja, das kann man. Man kann aber natürlich auch eine Razzia machen oder eine Hausdurchsuchung, können wir das ja einfach mal nennen. Ohne dass man jetzt sagt, das ist der Verdacht kriminelle Vereinigung und man macht mit Hunderten von Polizisten eine Razzia, tritt die Türen ein und dringt nächtlich in Wohnungen ein. Das muss ja nun auch nicht sein. Das ist mit zweierlei Maß messen, finde ich.
Trotzdem bleibt die Frage, wie umgehen mit der letzten Generation jetzt auch in der Zukunft, oder?
Ja, sicher. Aber man muss natürlich streng urteilen, wenn sie Dinge tun, die gesetzlich eindeutig sanktioniert sind. Es gibt überhaupt keinen Grund, da jetzt nachlässig zu sein, nachgiebig zu sein, zu sagen, ja, die haben gute Ziele, sind nette Jungs und so. Das ja, wird ja manchmal so gemacht. Ja, Mädchen noch netter. Ja, die sind ja sehr aktiv, die Mädchen dabei. Das ist aber jetzt kein Grund. Außerdem, man kann jetzt die Ziele diskutieren, das wäre ja vernünftig, dass man sich das vornimmt. Die wollen Tempo 100, das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber man könnte sagen zum Beispiel, warum haben wir nicht endlich ein Tempolimit auf den Autobahnen? Das ist ganz wichtig. Warum haben wir nicht eine bessere Vertretung von Umweltaktivisten in der Politik, also in den Zentren der Politik, nicht nur am Rande von der Politik? Da gibt es eine ganze Menge Fragen, die zu stellen sind und man kann einiges davon übernehmen, aber auch klar machen, der Staat kann sich jetzt nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Nur kriminelle Vereinigung heißt, das geht den Leuten ein lebenslang nach. Sie werden gesperrt werden für eine ganze Reihe von Einstellungsmöglichkeiten. Das haben wir ja alles erlebt in der Folge von 68, ja, wo eine ganze Generation von politisch interessierten und begabten jungen Leuten dann eliminiert wurde aus der Politik.
Sie hören Studio 9 der Tag mit dem Sportsoziologen Gunter Gebauer, der, wie ich zu Beginn der Sendung schon gesagt habe, aus Köln heute zugeschaltet ist. In der Stadt also, wo sich in Kürze warm gelaufen wird für das Sporthighlight des Nachmittags, 1. FC Köln gegen Bayern München. Luftlinie, 72,57 Kilometer entfernt, empfängt Borussia Dortmund heute den FC Mainz. Zur gleichen Zeit, Anstoß ist 15.30 Uhr, wie bei allen Partien heute am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Soweit, Herr Gebauer, die nüchternen Fakten. Aber nüchtern werden vor allem viele Fans in Dortmund nicht bleiben, mutmaße ich, weil das ja alles nur auszuhalten ist. Die Aufregung vorher und Freude oder vielleicht auch Leid hinterher, je nachdem. Dortmund fiebert dem deutschen Meistertitel entgegen. Haben Sie denn schon Getränk kaltgestellt? Nimmt sie das Ganze auch so ein bisschen mit?
Ja, sicher. Also der Kühlschrank ist bestückt. Das hat meine Frau zum Glück gemacht. Ich fand das wunderbar. Ich habe gestern den Kühlschrank aufgemacht und es war genügend Bier da für alles, was heute Nachmittag passieren wird. Das ist ja, man ist ja in Köln, erstmal fiebert man nicht für die Bayern in Köln, sondern natürlich für den FC. Das ist doch klar, egal gegen wen er spielt. Und gerade heute ist ja auch eine ganze Menge Revanche zu nehmen. Und Dortmund ist, glaube ich, inzwischen schwarz-gelb ausgekleidet, die ganze Innenstadt, wenn ich das richtig sehe. Mhm.
Ja, wem soll man nun die Daumen drücken? Was sagt das deutsche Staatsoberhaupt? Das hören wir uns mal eben an.
Die Demokratie steht für Transparenz, aber es gibt Grenzfragen, die auch ein Bundespräsidenten in seinem Herzen geheim halten muss.
Ja, wir müssen das nicht, Herr Gebauer. Von daher, bitteschön.
Soll ich mal sagen, wofür ich bin?
Natürlich.
Ja? Natürlich, ja klar. Nein, mein Herz schlägt wirklich für Borussia Dortmund. Ich finde es großartig, wie die Mannschaft es geschafft hat, in dieser Saison wieder aufzusteigen. Sie hat schlecht angefangen. Sie hat dann einen Spieler, den sie geschützt hat, der schwer erkrankt war, Krebserkrankung hatte.
Sie meinen Sébastien Haller?
Sébastien Haller, wieder integriert in die Mannschaft. Er hat zurückgefunden und er hat nicht nur sich wieder reingespielt in die Mannschaft, sondern hat die entscheidenden Tore geschossen. Und das ist ein Spieler, der früher zu einer Art, er wurde genannt, also der Sturm, in dem er gespielt hat, Bullensturm. Und er selber ist ein großer, kräftiger Kerl, 1,90 groß, großartige Balltechnik, Körperbeherrschung, beste französische Fußballkultur. Der hat die ganze Mannschaft mitgerissen. Die ist ja manchmal ein bisschen hasenfüßig. Mhm. Also wenn da was schief läuft, dann sind die jungen, schnellen Spieler, die sie haben, die hochbegabte Jungs, die werden dann so ein bisschen resignativ und irgendwie schaffen sie es nicht von selbst, aus der Tiefe herauszukommen. Jetzt haben sie diesen großartigen Allaire. Man sagt ja manchmal, jemand habe den Krebs besiegt. Ich fand das immer eine komische Formulierung. Aber hier haben wir so ein Beispiel.
Sie setzen also auch so ein bisschen auf Sébastien Haller. Angesichts dieses großen Duells heute, also Duell meine ich jetzt natürlich an der Spitze der Tabelle, haben wir einen Ehrengast oder Überraschungsgast, den Sie mitgebracht haben. Ja. Und das ist, ich muss jetzt mal auf meinen Zettel gucken, Michael Horeni, Sportredakteur bei der FAZ. Einen schönen guten Tag.
Ja, grüße Sie, guten Tag.
Ja, wie geht's Ihnen denn am heutigen Tag? Stimmen Sie da so bei Herrn Gebauer mit ein, Dortmund oder vielleicht auch eher Bayern? Also jetzt erstmal so gefühlstechnisch?
Naja, gefühlstechnisch würde ich sagen, also wer jetzt nicht ein glühender Bayern-Fan ist, der wird sich nach 10 Jahren Bayern, deutscher Dauermeister, sicher danach sehen, dass es eine andere Mannschaft wird. Und es ist halt in diesem Fall Borussia Dortmund, die dann jetzt eben auch 10 Jahre darauf gewartet haben. Ich glaube, dass das fast allen Leuten so gehen wird, die eben nicht ausgesprochene Bayern-Fans sind, dass sie heute den Dortmund an die Daumen drücken.
Ganz genau so ist das, Herr Horeni, obwohl ich da zu Hause totale Probleme habe, wenn ich das laut ausspreche, weil ich den falschen Fan zu Hause sitzen habe. Ja. Wenn wir uns jetzt mal die Ausgangsvoraussetzungen anschauen, Heimvorteil Dortmund ist natürlich riesig. Wenn man jetzt die Gerechtigkeiten der Stärke der Gegner versucht zu messen, okay, das ist ja immer so ein bisschen schwierig, ne? Köln Platz 10, Mainz Platz 9, sagt nicht immer was aus, oder?
Ja, gerade nicht am letzten Spieltag.
Genau.
Ne? Also das hat ja immer eine Eigendynamik. Eigentlich ist die Sache ja klar. Dortmund hat jetzt seit 22 Spielen zu Hause jetzt nicht verloren. Normalerweise gewinnen die das sicher und souverän. Aber am letzten Spieltag kann es eben alles anders sein. Da gibt es eine Dynamik, da gibt es vielleicht mal einen Elfmeter, da gibt es vielleicht mal eine rote Karte. Die Bayern gehen früh in Führung. Also wahrscheinlich ist das nicht unbedingt. Ich glaube schon, dass Dortmund das jetzt nach Hause bringt, den Titel. Aber es ist halt immer noch dieser Reiz, dass letzten Spieltags, der letzten Minuten, dass da immer was passieren kann. Deswegen gucken wir das hier alle, weil es einfach nicht sicher ist. Und wir haben es ja schon oft genug erlebt, dass auch die Bayern am letzten Spieltag in der letzten Minute, wer erinnert sich noch daran, gerade damals auf Schalke, Schalke hat sich als Meister gefühlt und in der Nachspielzeit drehen es die Bayern dann doch noch. Also das ist ja, hat ja jeder im Kopf, dass sowas auch heute wieder passieren kann.
Und Sie, Herr Gebauer, haben mit Herrn Horeni schon zusammen Fußball geschaut oder warum haben Sie ihn heute als Gast für unsere Sendung ausgewählt?
Ja, wir haben zusammen geschaut. Und
tatsächlich?
Ja, sicher, sicher. Und er hat mich auch eingeladen noch nach zu Dortmund. Er hat ein Buch geschrieben, zusammen mit Aki Watzke, das sehr erfolgreich war, war sogar an der Spitze der deutschen Bestsellerliste. Und er schuldet mir noch einen Besuch bei Borussia Dortmund, wenn ich das mal diskret anmerken darf.
Das ist korrekt. Jetzt ist auch die Corona-Krise definitiv vorbei. Ja. Das war nämlich direkt danach und da konnten wir nicht. Und das müssen wir unbedingt nachholen.
Das holen wir danach beim deutschen Meister.
Ich möchte nicht mit. Dafür war ich auch nicht ganz freiwillig beim letzten DFB-Pokalspiel von Bayern, das die allerdings verloren haben. Ja. Die Frage ist ja, was, wenn die Bayern verlieren? Also in Bayern. Nicht in Bayern verlieren. Was ist denn da los? Muss dann der Trainer gehen? Schon wieder.
Das muss Michael Horeni beantworten. Der kennt sich da sehr gut aus in den Interna.
Also der Trainer wird ganz sicher nicht gehen müssen. Und ob jetzt dieser Sieg oder die Niederlage heute den ganz großen Ausschlag, den ganz großen Unterschied bei der Betrachtung des FC Bayern den großen Ausschlag gibt, das wage ich zu bezweifeln. Also wäre natürlich für die Bayern nochmal eine große Freude, wenn sie das heute nochmal drehen könnten. Aber die Defizite, die liegen, glaube ich, offen zutage und die liegen schon seit einiger Zeit zutage. Spätestens mit dem Trainerwechsel.
Von Nagelsmann zu Tuchel, müssen wir sagen.
Ja, Ende März, Anfang April. Es wurden ja die Schwierigkeiten offensichtlich. Also man kann anfangen, vielleicht dort, wo man es am besten tun sollte, in der Spitze. dass die Positionierung des FC Bayern mit Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzenden und Hasan Salihamidzic als Sportdirektor, dass das sicher nicht die Figuren sind, die den FC Bayern wie Uli Hoeneß bzw. Karl-Heinz Rummenigge über Jahre, über Jahrzehnte geprägt und geführt haben, die mit Krisen umgehen konnten, die eine Statur hatten, die ihresgleichen sucht und die dem Verein immer Halt geben konnten. Das ist sicher Positionen, die überdacht werden müssen. Man sieht aber auch auf dem Platz, dass die große Zeit der Champions, die bei den Bayern in der Mannschaft gespielt haben, zu Ende gegangen ist, beziehungsweise zu Ende geht. Also mit Manuel Neuer, mit David Alaba, mit Jerome Boateng, mit Müller in Bestform oder zu besten Zeiten und Robert Lewandowski. Da hat man eine Achse beim FC Bayern gehabt mit außergewöhnlichen Spielern, mit einer hohen Identifikationsstärke und wie ich das nenne, mit Champions, die eben immer wieder, obwohl sie 7, 8 Titel gewonnen haben, am nächsten Tag mit dem gleichen Ehrgeiz wieder rangehen, um die nächsten Erfolge zu schaffen. Das ist den Bayern auch ein Stück weit verloren gegangen. Und das trifft sie in einer Situation, in der sie eben nicht wie vor 10 Jahren, da konnte man einen Götze von Borussia Dortmund kaufen, man konnte Lewandowski von Borussia Dortmund kaufen. Aber das gelingt heute, 10 Jahre später, nicht mehr. Erling Haaland wechselt nicht mehr, ist nicht mehr von Borussia Dortmund zu Bayern München gewechselt, sondern zu Manchester City. Und Jude Bellingham wird, so wie es wohl aussieht, auch nicht zu Bayern München gehen, sondern vermutlich zu Real Madrid.
Horeni.
Daher ist das natürlich für die Bayern schwieriger, dann auch wieder personell Tritt zu fassen auf der Ebene, auf der sie Tritt fassen wollen, nämlich ganz oben.
Wir haben eben über Fußball geredet und wenn man über Fußball redet, dann ist das Geld nicht weit weg. Darum geht es immer. Ohne das geht im Profibusiness bekanntlich gar nichts. Und wer meint, davon gäbe es in der deutschen Fußballliga ja genug, der irrt. Und deswegen sollte es eigentlich einen Deal geben diese Woche. Die 36 Erst- und Zweitligisten im deutschen Fußball sollten abstimmen auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung über den Einstieg eines Finanzinvestors. Auf diese Weise sollte frisches Geld generiert werden. Im Gegenzug wiederum sollte der Investor an den Medienrechten beteiligt werden, Laufzeit 20 Jahre. Hat aber nicht geklappt, Gunter Gebauer. Ich finde das ja gut, weil ich sage, wäre ungerecht gewesen für die Kleinen. Kommen wir vielleicht noch genauer drauf hinterher. Was sagen Sie denn erstmal?
Ja, so wie es bis jetzt präsentiert worden ist, die Regularien, haben Sie recht. Das wäre ein Deal, der zugunsten der reichen Vereine gelaufen wäre, der Spitzenvereine, die noch reicher geworden wären und die armen Vereine hätten, also die kleinen Vereine mit nicht hohem Budget würden prozentual zwar beteiligt werden, aber die würden dann eben, was die Summe angeht, nicht sehr viel Geld dabei herausbekommen. Die Idee dahinter war ja, man muss das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren.
Unbedingt.
Die Vermarktung der Deutschen Fußballliga. Also es geht da nur um die, deswegen sind auch nur diese erste und zweite Fußballliga-Vereine daran beteiligt, um die Stärkung der Deutschen Fußballliga und ihre Vermarktung, insbesondere Vermarktung im Ausland.
Genau.
Dafür spricht einiges. Ich habe früher ein paar Mal mit dem ehemaligen Geschäftsführer der DFL, Seifert, gesprochen, ein sehr guter Geschäftsmann, der die DFL sehr gut, meiner Ansicht nach sehr gut geführt hat, der immer sagte, wenn ich ins Ausland gehe und die Bundesliga verkaufen will, dann bekomme ich höchstens ein Viertel von dem, was die britische Premier League bekommt. Das ist viel zu wenig. Wir müssen irgendwie da viel offensiver werden. Aber ich kann es nicht. Ich brauche dafür Geld und so weiter. Aber andere sagen, das ist ein Vorgänger von ihm, den ich genauso schätze, Andreas Rettig, in einem Interview vor einigen Tagen gesagt hat, das brauchen wir nicht, das Geld. Wir behalten lieber unsere Selbstständigkeit. Das dringt sonst überall ein. Es gefährdet auch die Regelung, die dem deutschen Fußball gilt, nämlich die 50+1 Regel. Das heißt, die Vereine behalten 50+1% an ihrer Bestimmung über den Verein und den sportlichen Werdegang. Das heißt, die Vereine behalten im Grunde genommen ihr Schicksal noch einigermaßen in der Hand. Wenn das aufgebrochen wird, und das ist es in England, es ist es in Italien, Spanien und so weiter, dann sind die Großinvestoren vor der Tür und kaufen uns die ganzen Vereine weg.
Das ist ja eben die Frage, ob das aufgebrochen worden wäre. Zu viel Einfluss durch mögliche Investoren, das war eben auch die große Sorge. Deswegen haben die Fans ja auch in den letzten Wochen schon immer ihre Banner in den Stadien hochgehalten. Fragen wir mal Ihren Überraschungsgast Michael Horeni, der ja auch immer noch bei uns ist, freier Sportjournalist bei der FAZ. Was denken Sie denn über diesen Deal? Hätte da auf jeden Fall auch die Gefahr bestanden, dass es zu große Einflussnahme durch die Investoren gibt?
Nein, also das waren, wir reden über 12,5% bei der Vermarktung von Fernsehrechten über die kommenden 20 Jahre. Ist natürlich alles etwas, man verkauft etwas, was man hat und gibt einen Teil davon her. Es ist sicher nicht der Traumdeal, den man sich vorstellen kann. Aber man muss einfach auch, glaube ich, klar erkennen, dass die Notwendigkeit auch absolut vorhanden ist, Geld zu generieren. Denn es ist ja nicht nur, was wie Gunter Gebauer gesagt hat, dass der Unterschied in der Auslandsvermarktung so groß ist. Alleine, was die Premier League pro Jahr umsetzt und was die Bundesliga pro Jahr umsetzt, und da reden wir auch praktisch vom Vierfachen. Und die Entwicklung ist noch weiter auseinanderstrebend. Und ich glaube, was jetzt passiert ist, wenn das heißt, die kleineren Vereine haben davon weniger abbekommen oder hätten sich nicht so gut gestellt, in der Konsequenz wird es sein, dass diese Entwicklung jetzt noch stärker voranschreiten wird, weil es immer noch in einem Rahmen eines Solidargedankens stattgefunden hätte. Den kann man sich sicher vielleicht nochmal prozentual anders vorstellen. Aber das wird in Zukunft aus meiner Sicht, werden die Kräfte noch weiter auseinandergehen. Auch das Thema Super League ist aus meiner Sicht längst noch nicht beendet. Und es werden andere Formen und die großen Vereine werden sich andere Finanzierungsformen suchen und werden sie auch finden. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man geglaubt hat, man könnte das damit besser zusammenhalten, die Bundesliga in ihrer Art und Weise, wie sie funktioniert. Ich glaube, das Gegenteil wird der Fall sein. Und die entscheidende Frage ist, und die kann die DFL für sich im Moment eben auch nicht beantworten, was soll die DFL eigentlich sein? Was will die Bundesliga eigentlich sein? Will sie international wettbewerbsfähiger werden oder reicht ihr das, wie es viele Vereine natürlich, die kleiner sind, sich vorstellen können, eben der nationale Markt reicht uns, wir haben unsere Fans, wir haben unsere 50+1 und damit kommen wir gut über die Runden.
Jetzt stelle ich mal, Herr Ruini,
Interessenkonflikte, die nicht gelöst sind.
Ich muss mal eine naive Frage stellen, als eine, die dem Sportjournalismus abtrünnig geworden ist, aber sich da zumindest so ein bisschen getummelt hat. Fußball ist allerdings nicht so wirklich meins. Der 1. FC Köln hat ja in dieser ganzen Debatte zum Beispiel vorgeschlagen, statt diesen Deal zu machen, das Geld sich einfach zu leihen. Unter anderem sollte ja auch Geld generiert werden für die Nachwuchsförderung zum Beispiel und eben zur freien Verfügung für die Vereine. Könnte man also sich dieses Geld nicht einfach leihen und den kleineren Vereinen mehr Geld zur Verfügung stellen als den großen?
Wo man das Geld herbekommt, das kann man
ja einen Kredit aufnehmen, meine ich.
Natürlich kann man das, aber die Kredite müssen sie natürlich auch zurückbezahlen. Sie sind natürlich dann auch in Abhängigkeiten von Banken. Ich meine, die schenken ihnen ja natürlich auch nichts.
Ja, der Investor hätte ja auch nicht geschenkt. Das hätte man ja indirekt durch die Medienrechte auch wieder zurückgezahlt. Also wenn man das sozusagen durch Gewinne wieder zurückzahlt.
Ja, aber dann ist ja durch die Zurückzahlung, durch die Medienrechte die Sache abgegolten. In dem Moment, wo der Investor sein Geld, seine Beteiligung an den Medienrechten erhält, ist er befriedigt. Wenn man jetzt bei den Banken leiht und ein Verein stürzt ab, da stürzen ja immer wieder Vereine ab, das sehen wir ja ständig, 2-3 Vereine der Zweitliga, die nicht mehr solvent sind oder so etwas, die würden dann auf ihren Schulden sitzen bleiben. Das ist auch keine gute Lösung.
Ich sehe schon, wir können das jetzt nicht ausdiskutieren. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank an den Überraschungsgast Michael Loreni, freier Mitarbeiter bei der FAZ. Und vielleicht sprechen wir uns zu einem anderen Zeitpunkt nochmal wieder. Und Gunter Gebauer, der Sportsoziologe und Philosoph, bleibt noch bei uns. Wir reden nochmal über die Türkei, wo morgen erneut der Versuch gestartet wird, einen neuen Präsidenten zu wählen. Morgen, an dem Tag, an dem sich auch zum 10. Mal die Gezi-Park-Proteste jähren. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Bilder auf dem zentralen Taksim-Platz in Istanbul. Das war der letzte heftige Protest gegen die Regierung Erdogan. Die Bilder sind damals um die Welt gegangen. Herr Gebauer, viele der Protestierenden von damals sitzen immer noch im Gefängnis und hoffen auf einen Wechsel. An Sie muss ich vor allem immer denken, wenn morgen wieder abgestimmt wird. Wie geht's Ihnen? Wie viel davon abhängt für Einzelne? Das ist so mein Bild, was ich im Kopf habe.
Ja, das geht mir genauso. Also die Rechtssicherheit in der Türkei ist ja nicht gestärkt worden im Anschluss an die Proteste, sondern man hatte das Gefühl, Erdogan will sich auch rächen an Leuten, die seine Alleinherrschaft anzweifeln. Es gibt ja auch ganze Reihe von Intellektuellen, die das Land inzwischen verlassen haben. Wir haben eine ganze Menge in Berlin, auch hier in Köln natürlich. Ich kenne einige von denen und die haben im Augenblick nicht die Hoffnung, dass sie zurückkommen. Sie haben auch nicht die Hoffnung, dass Erdogan die Wahlen gewinnt übrigens.
Wie viele Hoffnungen haben Sie noch, dass Kılıçdaroğlu es schaffen könnte? Sie sind klein. Der dritte Kandidat, Sinan Oğan, hat auch seine Empfehlung für Erdogan abgegeben. Trotzdem gibt es auch Umfragen, die sagen, dass trotz alledem ein großer Teil seiner Anhänger für Kılıçdaroğlu stimmen wird.
Ja, aber man muss sich mal fragen, was man dadurch gewinnt. Er hat ja nun in der letzten Zeit allerlei Wendungen vollzogen. Er hat einen Pakt mit einer rechtsextremistischen Partei des Siegers ist er eingegangen und er hat gesagt, als erstes wird er die Flüchtlinge, die im Land sind, die auf 6 Millionen, glaube ich, sind ungefähr 4 Millionen, mit denen man rechnen muss, von heute auf morgen aus dem Land raustreiben. Er fragt sich, ja, wohin will er sie treiben? Was sollen aus denen werden? Was ist das für eine Politik? Das ist ja auch keine Politik, die wir gutheißen können.
Das ist richtig, aber man gewinnt damit auf jeden Fall eine Annäherung an den Westen, würde ich sagen. Kılıçdaroğlu hat das eindeutig klar gemacht. Man gewinnt dadurch auch möglicherweise viele Häftlinge, die freigelassen werden, nehme ich mal an.
Das könnte sein, aber wo sollen diese Flüchtlinge bleiben beispielsweise?
Das ist richtig natürlich.
Und was können wir von einem Oppositionspolitiker halten, der solche Pakte schließt? Das ist das Problem, was ich jetzt damit habe. Ich hatte große Hoffnung gesetzt in die Opposition, die sich gut aufgebaut hatte, gut aufgestellt, gute Ziele hatte. Und jetzt gibt es Pakte mit der nationalistischen, rechtsradikalen Parteien, die eigentlich überhaupt nicht zu dem Bild passen, was wir von einer Oppositionspartei gegen Erdogan haben. Und auf der anderen Seite inszeniert sich Erdogan als Alleinherrscher, der die Türken glücklich macht und den Segen einer Industrialisierung gebracht hat.
Trotzdem ist für viele Kılıçdaroğlu in jedem Falle vermeintlich kleinere Übel. Gucken wir noch mal kurz auf das Paradox Erdogan. Ein Mann, der das Land ja eigentlich runtergefahren hat, wirtschaftlich komplett in der letzten Zeit, der sich als ganz schlechter Krisenmanager generiert hat während des Erdbebens. Und die Menschen halten trotzdem an ihm fest. Die Zeit hat letzte Woche geschrieben, es ist ein Sieg der Angst, der Wunsch nach Wandel sei der Angst vor Veränderung unterlegen. Ich sehe es ähnlich, weil Erdogan halt einfach Sicherheit suggeriert, oder?
Ja, und
Festhalten am Alten.
Ja, und so eine Art Vaterfigur darstellt, beziehungsweise sich so inszeniert. Er hat es ja auch fertiggebracht, die ganzen Hilfen, die aus dem Ausland gekommen sind, für die Erdbebenopfer als seine Hilfen darzustellen. Und die Probleme, die er mit der Wirtschaft hat, stellt er dar als Probleme, die vom Ausland gemacht werden. Das ist alles sehr gemein und schmierig, was da passiert. Auf der anderen Seite, so runtergefahren hat er die Wirtschaft auch nicht, wenn man bedenkt, dass die Türkei eine ziemlich wichtige Rolle geostrategisch spielt, also die Annäherung an Russland. Uns alles sehr, sehr kontrovers und unangenehm, aber er hat den Weizen-Deal für die Ukraine hinbekommen. Und dann auf der anderen Seite verstärkt er die Islamisierung des Landes, also die Vordringen der islamischen Möglichkeiten der Regierung, des Rechtssystems und so weiter. Auch wieder Dinge, die wir aus europäischer Sicht nicht gutheißen können. Andererseits öffnet das ihm wieder den Zugang zu den oder eine bessere Kommunikation zu den islamischen Ländern. Also es ist eine ganz schwer auszutarierende Situation, in der man sich da befindet im Augenblick.
Gucken wir gespannt auf den morgigen Tag. Der Philosoph und Sportsoziologe Gunter Gebauer im Deutschlandfunk Kultur. Und Herr Gebauer, diese Sendung ist auch schon wieder am Ende angelangt. Ich sage danke fürs Sein.
Danke auch.
Und einen schönen Fußballtag.
Vielen Dank mit den guten Ergebnissen, wie wir hoffen. Ja.